Was wäre, wenn Wirtschaft nicht nur nach Gewinn fragt, sondern danach, wie es den Menschen geht, den Mitarbeitenden, den Kunden, den Lieferanten, ja sogar der Umgebung? Wirtschaft für das Gemeinwohl klingt irgendwie nach Utopie, oder? Allerdings ist das bereits für über 1400 zertifizierte Unternehmen weltweit Realität. Zum Beispiel übrigens auch für einen meiner letzten Gäste, Alma Spribille von Retail, oder aber auch für Antje von Dewitz von VD Sport. Und auch wir von Sinnstifter sind Mitglied, allerdings noch nicht zertifiziert, muss ich zugeben. Wer aber bereits zertifiziert ist, das sind meine beiden Gäste heute. Richtig gehört, heute gibt es mal Gäste im Doppelpack bei Gewinn mit Sinn. Und das hat seinen Grund, da kommen wir dann gleich zu.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meine Gäste Oliver Kirchhoff und Oma Kleinmann, aka Lara Maureen Wolf. Maureen ist die Geschäftsführerin oder Mitgeschäftsführerin der Kölner Gaststätte bei Oma Kleinmann. Und diese haben sich im letzten Jahr das erste Mal im Rahmen der Gemeinwohlökonomie zertifizieren lassen. Oliver wiederum ist der Vorstand der GWÖ Rheinland e.V. und dazu noch Führungskräfte, Coach und Trainer und hat für sich ebenfalls bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Ja, herzlich willkommen an euch beide.
Hallo zusammen.
Ja, herzlichen Dank. Schön hier zu sein, Jürgen.
Ja, schön. Das freut mich auch. Und ich finde das Thema ja ganz spannend. Gemeinwohlökonomie, da können jetzt vielleicht gar nicht so viele mit anfangen. Deswegen, du als Vorstand der GWÖ Rheinland, Oliver, erklär uns doch mal zum Einstieg in einem Satz, was die Gemeinwohlökonomie eigentlich ist.
In einem Satz, okay. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Bewegung, die sich zum Ziel gemacht hat, eine Wirtschaft zu schaffen oder ins Leben zu bringen, die im Endeffekt auf das Wohl aller schaut. Nicht nur weniger Stakeholder und Anteilseigner, sondern aller im Endeffekt und auch aller in der Gesellschaft.
Okay, das war ja eigentlich schon relativ deutlich. Du kannst das jetzt, wenn du möchtest, auch noch mal ein bisschen intensiver beschreiben, was denn dahinter steckt und ja, warum das womöglich für uns alle auch wichtig ist.
Okay, sehr gerne. Ja, ich wollte unbedingt diesen einen Satz treffen, den du gesagt hattest, weil das ist auch so, wo ich permanent dran arbeite und übe, wie kriegt man so einen Satz hin? Am liebsten in drei Wörtern, ne? Also von daher arbeite ich noch dran.
Der berühmte Elevator-Pitch.
Genau. Also entstanden ist ja diese Bewegung der Gemeinwohlökonomie aus der Finanzkrise 2008. Und damals das Buch von Christian Felber, wo er dann geschaut hat nach dem Motto, was steht eigentlich zum Thema Wirtschaft in den Verfassungen? Also wir reden ja auch gar nicht über ein Konzept, wo man sagt, das hat sich doch mit dem Kommunismus irgendwie überholt, hat doch der Kapitalismus gezeigt, dass er das bessere System ist, sondern etwas, was eigentlich alle westlichen Länder auch in ihrer Verfassung haben, ob es jetzt die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist oder in Bayern und noch viele Landesverfassungen auch, das steht eigentlich überall drin nach dem Motto, mit anderen Worten, aber so im Endeffekt, die Wirtschaft soll dem Menschen, der Gesellschaft, dem Volk dienen oder den BürgerInnen. Und ich finde das ja schon mal schön, dass das in den Verfassungen und im Grundgesetz drin steht. Und dann ist ja die Frage, wie lebt man das denn an der Stelle? Ne? Und natürlich ist für Unternehmen wichtig, dass sie Gewinn machen, sonst geht man insolvent. Das ist dann auch nicht sehr nachhaltig, also gerade unternehmerisch nicht. Und natürlich sollen sich auch die Produkte und Dienstleistungen, die der Gesellschaft und den Menschen was bringen, da darf es gerne Wachstum zugeben. Und gleichzeitig gibt es natürlich, sage ich mal, auch viele Wirtschaftsteile, wo man sagt so, ja, wie weit taugen die eigentlich der Gesellschaft und bringen die einen Mehrwert? Und da eben drauf schauen. Und da hat die Gemeinwohlökonomie eben eine Systematik entwickelt, wo man eben für Unternehmen das messbar machen kann. Also neben diesem Euro-Gewinn, EBIT, Umsatzwachstum auf der anderen Seite schauen, ja, wie weit dient denn das Unternehmen dem Gemeinwohl? Und da werden 5 Berührungsgruppen unterschieden. Zum einen gesellschaftlich. Also welchen Gemeinwohl-Mehrwert bietet das Unternehmen der Gesellschaft? Dann welches den KundInnen? Dann auch in Richtung Mitarbeitende. Wie weit wird das Gemeinwohl in Richtung Mitarbeitende vorangetrieben? was das Thema Kapitalgeber und Anteilseigner angeht und auch in Richtung Lieferanten. Also und Lieferanten ist vielleicht so ein ganz Beispiel in Richtung Kunden und Gesellschaft, hatte ich ja vorhin schon gebracht. Und Richtung Lieferanten, der Klassiker ist ja so nach dem Motto harte Einkaufsverhandlungen und dann mal gucken, dass man sich durchsetzt und den niedrigstmöglichen Preis irgendwie erzielt. Und da geht die Gemeinwohlökonomie, sagt natürlich, also es müssen alle auf ihre Wirtschaftlichkeit achten. Und gleichzeitig, was ist eben für alle auch ein fairer Preis? Ne? Also sowohl für den Lieferanten als auch für denjenigen, der einkauft. Unter den Gesichtspunkten natürlich auch, ist das ökologisch und sozial nachhaltig, was man da eingekauft hat.
Mhm. Maureen, jetzt hat der Oliver gerade gesagt, das Unternehmen sollte Mehrwert bieten. Das bietet ihr ja als Gastronomiebetrieb. Bei euch gibt es, wie ich gesehen habe, zum Beispiel sehr leckere Schnitzel. Also den Mehrwert habt ihr. Aber mal davon ganz abgesehen, wie kam es denn dazu, dass ihr als Gastronomiebetrieb gesagt habt, ihr lasst euch jetzt nach GWÖ zertifizieren? Also war das zum einen erst so ein längerer Prozess, bis er dahin gekommen war, oder war das eher so eine Spontanentscheidung? Und wird das von allen im Unternehmen bei euch auch mitgetragen?
Also es war schon ein längerer Prozess. Wir haben ganz lange Zeit gar nicht gewusst von der Gemeinwohlorientiertheit, nenne ich es jetzt mal, sondern wir haben so im Arbeiten und Leben bemerkt, dass wir einfach Themen haben, die wir schlecht abdecken können. Also wir haben Kinder, wir möchten gerne so wirtschaften, dass auch die später noch was davon haben. Wir haben viele Stammgäste, auch aus der Nachbarschaft, auch ältere Menschen, die wir gerne einbinden wollten und uns gefragt haben, wie können wir das machen, wenn die zum Beispiel einfach nicht mehr mobil sind und nicht mehr zu uns kommen können. Wir haben Mitarbeitende, die auch Kinder haben. Und die Frage war halt schon, wie können wir irgendwie wirtschaften, wie können wir nachhaltig agieren. Das fing dann an mit Überlegungen dazu, regional einzukaufen, Produkte einzukaufen, die deren Lieferkette wir nachvollziehen können. Ganz am Anfang stand bei uns tatsächlich, das war damals so das erste Thema, bei meinem Mann, der gelernter Koch ist und der auch Verantwortung in der Küche hat, dass er gesagt hat, ich möchte kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung verwenden und verarbeiten. So, das waren also die Themen waren vielfältig und alle immer wieder da, aber man wusste nicht so oder wir wussten nicht so richtig, wie können wir das umsetzen. Und es war auch richtig schwierig, wenn wir dann zum Beispiel Hersteller kontaktiert haben, also an jemanden zu kommen, der Fleisch in Bioqualität anbietet oder artgerechte Tierhaltung anbietet. Es war dann auch gar nicht so leicht, dahin zu kommen. Und während dieser ganzen Prozesse, die wir so angefangen haben anzustoßen, sind wir über die Köln-Business darauf hingewiesen worden, dass die sozusagen unterstützen und unterstützen vor allen Dingen bei der Finanzierung, wenn man sich bilanzieren möchte, also wenn man sich Gemeinwohl bilanzieren möchte. Und dann sind wir damals zu einer Veranstaltung gegangen, bei der die Martina Dietrich, Kollegin vom Oliver, das Thema GWÖ vorgestellt hat, erklärt hat, was das ist, was sie antreibt. Und dort wurde dann eben angeboten, dass wir uns als Unternehmen bilanzieren können und dass wir Unterstützung erhalten, sowohl von zum Beispiel Oliver und Martina und auch der gesamten Gemeinschaft. Und dass das sozusagen auch finanziell begleitet wird. Und wir waren eigentlich recht schnell begeistert, weil wir einfach damit so ein Instrument an der Hand hatten und auch Kontakte bekommen haben zu anderen Unternehmern, die das schon gemacht haben oder auch so ein bisschen mehr wussten, wie man es machen kann. Und so fing es an.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen überrascht, dass ich gehört habe, dass ihr als so auch Traditionsgastronomiebetrieb gemeinwohlzertifiziert seid. Bei Vitel, das ist ja nachhaltiger Mobilfunkanbieter, haben die sich auf die Fahnen geschrieben, liegt das irgendwo auf der Hand, bei VD sowieso. Aber so ein Gastronomiebetrieb ist ja, finde ich, schon auch gar nicht so ein ganz einfaches Business. Ist so häufig mit dünnen Margen, es gibt lange Schichten, Fluktuationen, da sind natürlich die Einkaufspreise wichtig. Also ich finde das ja schon extrem mutig, dass ihr diesen Weg gegangen seid. Wie kommt das denn so an bei dem Stammpublikum, was ihr da macht? Ihr habt ja tatsächlich jetzt Fleisch aus artgerechter Haltung. Ihr bietet veganes und vegetarische Alternativen an bei Schnitzeln, ne? Sellerieschnitzel als vegane Möglichkeit mit Käse, als vegetarische Möglichkeit. Wie kommt das denn an? Weil ihr seid wirklich ja mitten in Köln, im Quartier Lateng, ne?
Ja, wir sind mitten im Studentenviertel. Ist auf jeden Fall eine wilde Sache. Und es kommt sehr gut an, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir ein Publikum haben, was von sich aus sozusagen jetzt sofort sagen würde, wir gehen jetzt nur noch in Geschäfte oder nur noch in Gastronomien, die nach einer bestimmten Ethik arbeiten. Aber wir haben natürlich schon auch angefangen, das zu erklären. Wir mussten auch über den, wegen dem Preis. Ne? Es ist natürlich so, dass wir schon für eine Eckkneipe hochpreisig unterwegs sind. Das ist leider,
ist das so?
Und wir haben das natürlich auch ein bisschen damit erklärt, dass wir gesagt haben, schaut mal, wir haben hier ein qualitativ wirklich sehr hochwertiges Produkt. Wir verarbeiten Fleisch und es kommt von Lebewesen. Und uns ist wichtig, dass wir wissen, wie mit denen umgegangen wird. Und das hat dann eben auch einen Preis. Und es ist schon so, dass die Gäste das sehr gerne mitgehen. Also es gibt natürlich Grenzen und auch wir und unsere Gäste müssen immer sehr auf den Preis gucken. Das ist einfach so. Also ich habe irgendwie noch nie erlebt, dass da jemand negativ drauf reagiert hätte. Ganz im Gegenteil. Also sind alle immer ganz begeistert und möchten auch wissen, wie genau das aussieht und was wir noch so vorhaben. Weil wir ja auch gesagt haben, wir sind ja erst am Anfang. Wir sind jetzt gerade das erste Mal bilanziert. Das heißt, wir wissen jetzt, wo wir stehen. Und eigentlich geht es jetzt erst richtig los, dass wir halt sagen, so, was können wir denn noch machen? Wo geht die Reise hin? Und das ist sehr motivierend. Also sowohl für uns selber als Geschäftsführer des Gaststätte, als auch für unsere Mitarbeitenden.
Wie haben denn so die Mitarbeitenden reagiert auf das ganze Thema? Weil die mussten ja wahrscheinlich auch irgendwie Fragen beantworten oder sind damit irgendwie konfrontiert worden. Hat das irgendeinen, ja, im besten Fall einen positiven Effekt gehabt?
Also wir hatten am Anfang schon gewisse Ängste, weil natürlich mit der Bilanzierung geht auch eine hohe Transparenz mit einher. Also man veröffentlicht ja seine Umsätze, seine Gewinne, die Löhne, die unterschiedlichen Löhne, vielleicht auch von uns zu den Mitarbeitenden oder auch untereinander. Ich meine, jetzt im Zuge der Transparenz, die dieses Jahr ja auch immer mehr Einzug hält, ist es ja gut, dass wir jetzt schon so weit sind. Aber wir haben schon Sorge gehabt, dass unser Team das wirklich so mitgeht. Auf der anderen Seite kannten wir uns auch lang genug, um zu wissen, dass die ähnliche Themen haben wie wir auch. Und die haben das sehr gut aufgenommen. Die waren sehr interessiert. Es war zwischendurch auch im Prozess selber schon durchaus auch schwierig. Man hat ja dann auch Team-Meetings mit den Mitarbeitenden. Und die waren dann auch nicht immer so gut besucht, wie erhofft, weil dann eben im Alltag doch der Besuch der Oma und das Eiscafé dazwischen gekommen ist. Da waren wir zwischendurch auch schon mal enttäuscht. Ja, da haben wir so gebrannt für die Sache und den Termin festgelegt. Und Ivana hat was gekocht und dann waren dann doch irgendwie 4 Leute weniger da als geplant. Aber das ist normal und das hat auch mit der Sache selbst nichts zu tun. Ne? Also für die ist das schon auch... Müsste man jetzt natürlich auch unsere Mitarbeitenden selbst einfach mal fragen, was sie dazu sagen. Aber es ist für sie schon ein Mehrwert, in einem Unternehmen zu arbeiten, was darauf achtet, wo kommen die Produkte her? Wie gehen wir um mit den Gästen und Mitarbeitenden? Mhm. Was machen wir mit unserem Geld? Wo wird das investiert? Und so weiter. Ja. Das sind durchaus Themen, die eigentlich auch, muss man sagen, fast alle unsere Mitarbeiter privat total umtreiben. Mhm. Insofern sind die da schon... Die sind auf jeden Fall ziemlich begeistert mit dabei, ja.
Ja, und es ist am Ende ein Prozess, ne? Ja. Und das ist ein Prozess, Oliver, den hattest du ja so nicht. Du bist seit 2021 bei der Gemeinwohlökonomie drin und hast dich dann auch als Einzelunternehmer zertifizieren lassen. Mittlerweile bist du Vorstand bei GWÖ Rheinland. Was hat dich denn daran so persönlich gereizt, an diesem ganzen Thema, dich damit zu beschäftigen, jetzt eben auch da noch mehr zu machen?
Ich habe so angefangen, als Trainer und Coach hatte man ja Corona-Start eine Zeit lang nicht so viel zu tun. Mich hat aber schon länger das Thema so nach dem Motto Wohlstand ohne Wachstum und solche Sachen bewegt. Dann habe ich eben in dieser Zeit angefangen, solche Bücher zu lesen. Und da war ja gerade schon der Name VD gefallen. Wobei das war ein anderer Kontext, genau. Dann sollte ich irgendwie für den Hessischen Innovationskongress so ein Mut-Tagebuch erstellen. Habe dann Bücher recherchiert und dann gab es Mut tut uns gut. Oder irgend sowas von der Antje von Dewe zum Buch. Und ich hatte schon häufiger Gemeinwohlökonomie gehört und dachte, ja, aber mir geht's ja jetzt gerade um Nachhaltigkeit und Ökonomie. So Fokus und interessiert mich jetzt nicht. Und dachte, okay, jetzt habe ich zum 10. Mal gehört, Gemeinwohlökonomie, jetzt liest du das Buch mal. Und die Antje von Dewe hatte eben da geschrieben in ihrem Buch, wie das inspiriert hat, den Christian Felber zu hören und dass das für sie nochmal so ein nächster Schritt war. Und dann habe ich das Buch gelesen und dachte nach 70 Seiten, in so einer Welt möchte ich leben und arbeiten perfekt. Und dann war es für mich irgendwie nach dem Motto, wie kann ich jetzt mit dieser Bewegung in Ideen Kontakt kommen? Und dann war für mich in der Tat dieses, mich selbst als Einzelunternehmer bilanzieren zu lassen, was möglich ist im Peer-Review-Verfahren, war dann irgendwie das, was mir am, ich wollte es ja mal selber erleben. Und da konnte ich es selber erleben. Und war dann auch ganz spannend für mich so eben genau den Bericht zu schreiben. Klar, das Kapitel Mitarbeiter, da konnte ich dann gucken, wie weit beute ich mich selber aus. Mir selber oben, ja, ich wollte mit meiner Obstschale einen Streit stellen und vielleicht Und in der Tat war aber da so nach dem Motto, ein anderer Schreibtischstuhl wäre schon für mich als ich selbst angestellten Coach und Trainer wäre schon sinnvoll und hilfreich. So bin ich dazu gekommen und habe halt meine erste Gemeinwohlbilanz erstellt und habe dann das erlebt, was Maureen auch beschrieben hat. Eigentlich geht damit ja dann die Reise los. Man denkt, jetzt schreibt man einen Bericht und das war's dann. Nee, dann fängt es eigentlich an. Dann hat man mal so den Grundstein gelegt, festgestellt, klar, da das Thema ökologische und soziale Nachhaltigkeit einem am Herzen liegt, hat man halt schon einige Schritte gemacht. Wie Maureen, du ja erzählt hattest, irgendwie, dass dein Mann eh schon überlegt hatte, nach dem Motto Fleisch aus Massentierhaltung will er nicht mehr. Also so hatte ich so im übertragenen Sinne schon angefangen, mehr Zug zu fahren und andere Sachen. Und dann kam aber aus dem Prozess zum Beispiel raus, Vitel war ja auch schon gerade gefallen, der Name nach dem Motto, was kann ich denn jetzt noch machen, um mich weiter in Richtung Gemeinwohl zu entwickeln? Ja, einen grünen Mobilfunker. Und seitdem bin ich jetzt Mobilfunkkunde und habe dann auch noch angefangen, bin eh schon vorher viel Bahn gefahren, angefangen, auch noch Strecken, vor denen ich vorher zurückgeschreckt war, dann mit der Bahn zu fahren. Und ich fand die Transparenz auch spannend. Wenn jetzt Leute sagen, die Bahn und das ist so unpünktlich und das kann man gar nicht mit der Bahn fahren, dann kann ich jetzt inzwischen aufgrund der Daten, die ich erhoben habe, sagen, du, ich fahre 28.000 Bahnkilometer im Jahr. Und ist wow. Also nach dem Motto, da klar, vielleicht haben Menschen dann eine unrepräsentative Stichprobe, also hatten dann 3 schlechte Bahnfahrten. Aber mit 28.000 Bahnkilometer wird das Erlebnis ja so ein bisschen, also da hat man eine repräsentative Stichprobe und muss dann sagen, na klar, bis doofe Fahrten, aber viele sind auch total in Ordnung und es gibt sogar welche, die pünktlich sind. Also so bin ich dann reingekommen in die Gemeinwohlökonomie 21. Aber du siehst so aus, Junge, als ob du zu einer Frage ansetzen würdest irgendwie. Ja. Sonst rede ich einfach weiter.
Ja, genau. Du bist ja jetzt mittlerweile Vorstand da und ihr veranstaltet jetzt dann im Juni, das ist jetzt kleiner Werbeblock, wer sich dafür interessiert, bietet sich an. Im Juni gibt es den GWÖ Rheinland Summit.
Ja.
Ne, und das ist, glaube ich, das dritte Mal, richtig?
Genau. Wir haben
dritte Mal.
Machen wir den Bogen mit dem Vorstand. Vorstand hört sich ja so großartig an. Ehrenamtlicher Vorstand, also das hat mehr mit Arbeit zu tun als mit Privilegien. Und als ich dann 23, da ist eben Martinas Co-Vorstand, wollte ausscheiden aus der Rolle. Und dann hatte ich die Gelegenheit, da einzusteigen. Und ich war 22 bei einem Summit vom Michael Stober, also der erste Summit in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es der erste insgesamt war. Auf jeden Fall mal der erste in Deutschland. Und kam dann zurück, damals noch, also einfach GWÖ-Mitglied und habe die Martina getroffen. Und habe gesagt, du Martina, wir brauchen so ein Summit. Das ist ja so cool mit den so vielen Menschen, so viele Gemeinwohlbegeisterte auf einen Haufen und man tauscht sich aus und hat spannende Vorträge und auch vielleicht einige Idole, von denen man schon so viel gehört hat. Die sieht man da mal auf der Bühne und einfach Netzwerk aufbauen und super. Und da meint sie, ja, fände sie auch großartig, hätte sie auch tolle Sachen von gehört von dem Summit. Aber sie würde es als ersten wichtigen Schritt sehen, doch mal ein Unternehmensnetzwerk aufzubauen. Weil im Rheinland gab es dann inzwischen, ich weiß gar nicht, 80 plus Gemeinwohlunternehmen und denen eine Möglichkeit zu geben, sich regelmäßig zu treffen, auszutauschen, zu gucken, wie lief eure Bilanzierung, wo seid ihr dran, was sind eure nächsten Schritte und natürlich dieses Thema, man fühlt sich ja teilweise ein Alien mit so Nachhaltigkeitsthemen, dann zu sehen, nee, es gibt noch ganz viele andere, die auch schon unterwegs sind. Und ja, das haben wir dann 23 angefangen und als ich dann im Mai 23 zum Vorstand gewählt wurde, dachte ich so, dann nehme ich jetzt das Summit-Thema wieder auf. So, das, was wir dann geschafft haben, im Juni 2024 den ersten Summit zu veranstalten. Genau, damals dann auch mit dem Nico Tura von Retail, der Michael Stober war da. Der Christian Fräber hat online Grußwort gehalten und ja, kam einfach super an, sodass wir gesagt haben, wir machen das wieder.
Ja, aber dieses Mal ist der Christian Fräber live da, ne? Also der Vater der Gemeinwohlökonomie wird da sein und hält dann die Keynote und ist auch nochmal auf einer Podiumsdiskussion zu sehen, sodass alle, die interessiert sind, ihn da ja auch mal kennenlernen können.
Anfassen sich austauschen können.
Ja, sogar Autogramm.
Autogramm, genau.
Aber gibt es denn so einen Impuls, den ihr euch von ihm erwartet? Ich nehme an, Maureen, du wirst auch da sein, schätze ich mal, oder?
Ja, ich werde auch da sein, zusammen mit der Ivana, meiner Geschäftspartnerin und Schwägerin. Ja, ich freue mich total. Also ich freue mich wirklich total. Ich habe den Summit als sehr inspirierend und motivierend empfunden. Es tut wirklich gut, andere Unternehmen wirklich auch aus unterschiedlichen Branchen kennenzulernen und zu hören, wie die das machen, was sie antreibt und dass man auch sich, wie Oliver gerade schon sagte, auch sich nicht so Also es wurde zum Teil jetzt vom Kollegen auch schon so ein bisschen, wir wurden so ein bisschen als naiv belächelt. Ja, so, ah, was ist denn da? Und so, ja, was soll das denn bringen? Und wir wollen doch Geld verdienen. Und ja, wollen wir natürlich auch. Da, ja, ob das jetzt ein Unternehmer ist, der Höhlen für Server herstellt, ob das ein Mobilfunkunternehmen ist oder derjenige, der Taschen und Kleidung herstellt oder eben eine Gastronomie oder eine Bäckerei oder einzelne Grafikerin. Also es ist wirklich alles dort. Und das stärkt schon sehr, auch zu sehen, wenn jemand, also unsere Sorge war ja am Anfang auch ein bisschen, dass wir vielleicht gar nicht genügen in unseren Taten oder in unserem Profil. Und die Sorge wird einem da eben auch genommen, ne? Dass man halt sagt, Mensch, man fängt klein an vielleicht und macht immer weiter und dann kann man sich so ein bisschen Inspiration holen. Also und ich freue mich natürlich sehr auch, den Gründer selbst oder den Initiator selbst da kennenzulernen. Das ist schon spannend, auf jeden Fall.
Ja. Und Oliver, du, erwartest du dir von ihm da nochmal so einen speziellen Impuls, dass ihr da nach vorne kommt?
Ja, also ich glaube, es ist immer wieder gut. Ich meine, man sieht ja teilweise den Wald vor Bäumen nicht und auch so, es ist ja 15 Jahre jetzt, wobei, also kommt ein bisschen auf. Letztes Jahr, ich weiß noch, in Österreich wurde 15 Jahre Gemeinwohlökonomie dann auch wirklich zelebriert, gab's so eine große Veranstaltung. Und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so denn wenn man jeden Tag was macht, dann denkt man ja irgendwie, aber man kommt nicht von der Stelle. Auch wenn man dann vielleicht beim nächsten Bericht feststellt, doch, ich habe ja dieses und jenes jetzt verändert. Und das dann nochmal im größeren Bogen vom Christian dann auch zu hören, was ich seit damals irgendwie so die Idee, was daraus entstanden ist. Ich meine, wir reden jetzt über 1400 Gemeinwohlunternehmen irgendwie. Also ist ja ab und zu, ja, Gemeinwohlökonomie ist eine Vision. Ja, wir haben eine Vision. Also nicht wie Helmut Schmidt, weil Jonas soll zum Arzt gehen, wobei er soll damals wohl genervt gewesen sein von dem Reporter. Also weil ich glaube, Helmut Schmidt hatte ja durchaus auch Visionen, also sehr tragfähige. Also, aber okay, kleiner Exkurs. Die GWÖ ist also nicht nur eine Vision, sondern es gibt eben auch schon 1400 Belege dafür, dass es funktioniert oder Beispiele. Also es ist eben kein Hirngespinst und von irgendwelchen Gutmenschen und Realitätsfernen. Und genau, und daran auch wieder erinnert zu werden und nach dem Motto, was hat man schon alles erreicht und was sind jetzt so die nächsten Schritte nach vorne? Also da wünsche ich mir im Endeffekt einfach Impulse oder nochmal erinnert werden und gleichzeitig, klar, habe ich jetzt Christian Faeber schon häufiger gehört, aber es gibt natürlich immer wieder neue Aspekte. Von daher freue ich mich auch, womit er mich überraschen wird und inspirieren wird, was ich jetzt noch gar nicht weiß.
Das schicken wir in den Podcast. Schick mal in den Podcast hier und setzen genau. Ihn so ein bisschen unter Druck.
Dass er ja, so ein bisschen, weiß, genau, oh, die Messlatte. Ne?
Ja, genau, dass er nochmal weiß, oh, da muss er jetzt noch einen drauflegen in Köln.
Ja, genau, inspirier uns, genau. Begeister uns.
Jetzt haben wir gerade auch schon von Corona gesprochen. Ne? Du hast auch gesagt, während Corona hast du das eigentlich kennengelernt, hattest gerade auch Zeit. Das ist ja auch für viele Gastronomiebetriebe richtig kritisch gewesen und hat ja auch ganz viel in die Knie gezwungen, ne? Ich habe mal geguckt, in der Zeit von 2020 bis 2024 haben gut und gern 48.000 Gastronomiebetriebe geschlossen. Allein 2023 waren es 10% der noch damaligen Betriebe. Und wenn man sich das mal anguckt, also um einfach die Relation zu verstehen, es gibt heute noch, ganz aktuell heute geguckt, 135.798 Gastronomiebetriebe in Deutschland. Wenn man das dann mal umrechnet, haben in den letzten 6 Jahren mehr als ein Viertel aller Betriebe zugemacht. Das ist ja wirklich Wahnsinn, während ihr, Maureen, ja heute noch da seid und sogar dann im letzten Jahr gesagt habt, jetzt machen wir so eine Gemeinwohlzertifizierung und ihr orientiert euch Richtung artgerechte Tierhaltung, vegetarisches Essen, also auch eher ungewöhnlich. Was hat euch denn so über Corona gerettet und getragen, dass ihr heute noch so gut aufgestellt da seid?
Also ich denke, dass wir immer schon unbewusst gemeinwohlorientiert gearbeitet haben. Und das gehört sicherlich auch eine Portion Glück dazu, das muss man wohl auch sagen. Aber wir haben ein sehr breites, enges, dichtes Netz mit unseren Gästen geknüpft. Also das sind nicht irgendwelche Personen, die Nummern, die kommen und gehen, sondern das sind eben vielfach Menschen, die uns eng verbunden sind. Wir sind denen ebenso verbunden und wir tauschen uns aus, wir kennen uns und wir begleiten uns gegenseitig. Also wir richten Geburtstagsfeiern aus und Kommunionen und Hochzeiten und Taufen. Die kommen abends ein Bier trinken und quatschen und kommen wie soll ich sagen, wenn sie guter Stimmung sind, genauso wie wenn sie schlechter Stimmung sind. Und so erleben die das mit uns auch. Und es war schon überwältigend, muss ich wirklich überwältigend, das ist es immer noch im Nachgang, dass die uns während Corona, also wir mussten ja dann schließen. Das war wirklich, wirklich schwierig, weil wir natürlich auch keine großen Rücklagen hatten. Und dann sehr schnell klar war, dass wir auch nur noch sehr begrenzt die Löhne auszahlen können. Jetzt ist es so, dass man in der Gastronomie halt einen bestimmten Stundenlohn erhält. Dann kommen da nochmal Nachtzuschläge drauf und Trinkgeld. Und wenn das wegfällt, dann ist das Gehalt einfach wirklich sehr niedrig. Und auch so zu erleben, dass wir selber als Arbeitgeber unseren Mitarbeitenden so gut wie überhaupt gar keine Sicherheit bieten können, kein Auffangnetz. Das war wirklich ein bitterer Moment. Da habe ich dann auch wirklich sehr damit gehadert, ob ich das weiter so machen möchte, also ob ich weiter Mitarbeiter beschäftigen möchte, für die ich mich auch verantwortlich fühle. Und wir haben dann ein Fenstergeschäft eröffnet, also haben Speisen am Fenster verkauft, haben Boxen und Taschen gepackt. Wir haben uns untereinander von der IG Gastro aus versucht zu unterstützen. Wir haben einen Kalender rausgebracht. Wir haben die Möglichkeit gegeben, virtuelle Barhocker zu ersteigern. Und wir haben da einfach auch erfahren, was es heißt, wenn man von Solidarität getragen wird. Weil unsere Gäste sind morgens, mittags und abends zum Essen gekommen ans Fenster. Krass. Die haben bestellt, wie verrückt, für sich selbst, für Verwandte, Freunde. Ich weiß es nicht. Also das war ungeheuer. Wir haben einen Stammgast gehabt, der hat sich ein System ausgedacht oder eine Initiative, eine Aktion. Die nannte sich Deckel 2.0. Der Wirt macht einen Deckel beim Gast und nicht der Gast beim Wirt. Wir konnten Kredite annehmen von Gästen über 1.000 Euro jeweils, haben dann sozusagen eine Urkunde erstellt, dass wir diesen Betrag erhalten haben, haben uns verpflichtet, den Betrag zurückzuzahlen, allerdings zinsfrei. Statt Zinsen haben wir sozusagen einmal im Jahr eine Party ausgerichtet für die Kreditgeber. Und da haben wir damals, ich glaube, insgesamt 27.000 Euro kommen von verschiedenen Deckelgebern. Zusätzlich hatte sich der Aki dann noch ausgedacht, dass er die Rückzahlung des Kredites unterstützt, indem er die Brauerei angesprochen hat und eine Bank, ob die sozusagen uns unterstützen würden darin, dass wir einen bestimmten Schnaps, einen Virenjeist, nannte der sich. Da kamen mir so 5 Liter Ballonflaschen mit einem wunderbaren Likör, rot. Und dann hatte dann eine Grafikerin sozusagen das alles wunderbar aufbereitet, hat so ein Emblem für diesen Virengeist kreiert. Und wir durften diesen Schnaps ganz besonders günstig einkaufen von der Brauerei und teuer verkaufen, so dass wir die Erlöse aus dem Virengeistverkauf auch noch dazu verwenden konnten, den Kredit abzuzahlen. Und er hat uns morgens angerufen, es war irgendwie Mittwochmorgen, die Rollladen waren runter, wir waren irgendwie in der Gaststätte und er war am Telefon und erzählte so, ja, wir haben uns Folgendes gedacht, dann machen wir das so und so und so und so. Und wie würdest du das finden? Und ich konnte gar nichts sagen. Also ich war echt in Tränen aufgelöst, dass der sich solche Gedanken gemacht hat darüber, wie er uns unterstützen kann. Und auch das sagte er so, ja, dann erklär das. Das kann ja jeder so machen. Das könnte man ja auch ausweiten auf den Friseurbetrieb oder alle Betriebe, die irgendwie Schwierigkeiten haben. Wir hatten damals große, ja, schon so Widerstände auch, dass wir gesagt haben, wollen wir jetzt wirklich unsere Gäste nach Geld fragen?
Also, kann ich verstehen.
So eine Hürde, irgendwie wollen wir uns Geld leihen von unseren Gästen und was ist, wenn wir das nicht zurückzahlen können? Und was ist, wenn die dann morgen da stehen und sagen, ja, wir sollen jetzt aber Hamburger braten, weil sie das lieber mögen oder so, was passiert dann eigentlich alle? Ne? Und das war irgendwie, das hat alles super geklappt. Wir hatten eine fantastische, wir haben einen bayerischen Abend, war unsere erste Zinsparty, haben einen bayerischen Abend gemacht, war natürlich ein super Abend. Und ja, alle Kredite sind auch schon lange wieder zurückgezahlt und haben uns tatsächlich sehr, sehr geholfen. Zum Beispiel, also wir sind Gott sei Dank mit einigen Schrammen und Bläsuren natürlich, dank der Solidarität unserer Gäste und auch von Menschen, die wir gar nicht so gut kannten, die auch sehr solidarisch waren mit uns, auch dank der Hilfe von Kollegen. Es gab großen Austausch während Corona, wo man sich untereinander auch wirklich versucht hat, Mut zu machen und sich überlegt hat, was kann man tun. Und natürlich muss man schon sagen, dass die staatliche Hilfe auch ein enormer Pfeiler war. Mhm. Also da bin ich schon sehr dankbar, dass wir die Hilfe, die ganzen Corona-Hilfen erhalten haben. Wir haben die wirklich gebraucht. Ich glaube, ohne gäbe es uns möglicherweise wirklich nicht mehr. Ne?
Aber es ist ja wirklich eine fantastische Geschichte, finde ich, was ihr da erlebt habt. Wirklich auch, die ja zeigt, dass unsere Gesellschaft funktioniert bei Krisen mit Solidarität, auch mit Vertrauen. Ich habe zum Beispiel bei euch natürlich im Gemeinwohlprospekt geschaut, also in der Broschüre geschaut. Und das schreibt ihr ja auch, dass zum Beispiel es Gäste gibt, die einen Schlüssel von eurer Gaststätte haben, ne? Oder Lieferanten haben Schlüssel von eurer Gaststätte. Das finde ich ja auch ein irres Vertrauen, was ihr da den Menschen entgegenbringt. Und die scheinen es ja zu honorieren am Ende. Also es ist ja wirklich...
Also
ist das so ein typisches Ding in so einem Kölner Kiez oder so einem Kölner Fädel? Kann man das so sagen?
Ich glaube schon. Also ich erlebe das schon so in meiner Umgebung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Köln-spezifisch ist. Aber der Kölner redet ja gerne darüber, wie großartig er selbst für die Stadt so ist. Und das trägt einen auch so ein bisschen. Und dann passiert auch das, was man so nach außen blöckt. Aber ja, ich erlebe das schon so, dass das wirklich immer und immer wieder so ist. Also auch diese virtuelle Barhocker-Versteigerung. Wir haben das dann nachts, haben wir Wein getrunken in der Gaststätte am Tisch und haben dann das so rausgeschickt. Und dann konnte man quasi zusehen, wie diese Barhocker verkauft wurden. Ja,
also wir waren auf Platz 1, ne?
Ja.
Dahinter. Krass.
Also die haben wie die verrückten Barhocker gekauft. Die haben ja gar nichts davon gehabt. Also nicht außer eben dieser Urkunde. Und das sind schon so tolle Momente. Und natürlich sind das ja auch die Menschen, mit denen wir Karneval feiern, mit denen man sich dann auch in den Armen liegt. Ich erlebe schon so, dass wenn man etwas rausgibt an Freude beim Servieren oder dass man sagt, hey, komm, das bezahlst du jetzt einfach nicht. Wir haben das vielfach wiederbekommen. Also das ist immer wirklich, ja, alles, was wir rausgegeben haben, haben wir auch zurückbekommen. Das ist schon auch ein tolles Gefühl.
Oliver, wenn du das hörst, ist das auch so eine Erfahrung, die du bist ja jetzt auch in vielen Unternehmen unterwegs, denke ich, als Führungskräftecoach, Berater, jetzt auch mit der Gemeinwohlökonomie. Ich denke mal, ihr versucht ja auch Unternehmen zu überzeugen, sich zertifizieren zu lassen. Ist Maureen mit bei Oma Kleimann so ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, guck mal, wenn man Vertrauen hat, wenn man auf die Menschen zugeht, wenn man die Menschen mitnimmt, dann bekommt man auch wirklich was zurück, vorzugsweise auch in Krisen. Ist das so eine Geschichte oder wie erlebst du das eigentlich, wenn du in Unternehmen gehst? Oder zeigen dir die Unternehmen, die Geschäftsführer erstmal einen Vogel, wenn du mit so einer Idee kommst, Gemeinwohlökonomie, was ist das denn wieder, so ein linksgrün versifftes Zeug?
Also erstmal muss man ja sagen, ich bin Stand heute gar kein Gemeinwohlberater. Also ich bilanziere Unternehmen gar nicht. Ich könnte eine echte Unternehmensbilanz machen. Also das habe ich schon mal in meinem früheren Leben gemacht. Also ich würde die richtige Seite der Bilanz treffen, buchhalterisch.
Immerhin.
Ja, immerhin, ne? Finde ich auch. Also das kann nicht jeder Buchhalter von sich behaupten. Aber das, was du jetzt sagst, so mit die Idee und natürlich auch die Erfolgsgeschichten mit anderen Menschen in Kontakt bringen, dafür machen wir ja so Unternehmensnetzwerk und den Summit, um immer wieder Ankerpunkte zu haben, wenn man Leute trifft, also Geschäftsführer, UnternehmerInnen, Top-Management von Unternehmen und die dann sagen, ja, Gemeinwohlökonomie hört sich erstmal gut an oder erstmal skeptisch sind und dann irgendwann es gut finden und die dann aber sagen, ja, aber ja, Kirchhoff, du kannst mir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist und dann können wir mal sagen, komm, ich brauch's gar nicht verkaufen, komm doch einfach zum Unternehmensnetzwerk Stammtisch oder komm zum Summit, da red mit der Maureen oder letztens hatten wir Mario Klütsch von Viva Con Aqua da oder eben Nico Tucher von Retail oder Franziska Altenrath von FC St. Pauli. Dann red doch mit denen irgendwie. Die können so aus erster Hand das dann erzählen und berichten.
Sie ist jetzt aktuell beim Summit, ne?
Ja, genau. Sie kommt
ja, genau.
Und stellt vor, wie der FC St. Pauli seine Gemeinwohlbilanz erstellt hat und was das für sie bedeutet. Und so Überschrift Stadion Bockwurst und Gemeinwohl, wie passt das zusammen? Wobei, die haben eben vegane Bock, also auch vegane Stadionbockwürste. Also von daher, genau, bin es gar nicht ich, der überzeugen muss. Ich muss vielleicht so ein bisschen Interesse für das Thema bringen. Und dann geht's aber da, und dann haben wir eben genug Plattformen geschaffen oder Angebote, wo die Menschen sich selber gut weiter und ganz unverbindlich ein Bild machen können, um dann zu gucken, taugt ihnen das was an der Stelle. Ne?
Mhm.
Und ich bin dann immer wieder gerührt, wenn ich dann, wie jetzt Maureen gerade zuhöre und anderen Gemeinwohlunternehmerinnen, die dann so eben erzählen, ihre Motivation und warum sie das machen und was sie dann für Erfahrungen damit haben und für ein Feedback bekommen. Oh, das tut einfach Jod irgendwie. Ne? Also das ist Ist einfach total schön. Dafür lohnt sich die ganze Ehrenamtsarbeit oder dafür mache ich es auch und merke dann auch immer wieder, dass ja, das ist der richtige Weg oder jeder andere ist einfach uns gegenseitig übers Ohr hauen und so schnell über den Tisch ziehen, dass die Reibungsenergie als Nestwärme empfunden wird und so. Das ist halt irgendwie, finde ich, kein nachhaltiges Konzept und auch kein menschliches. Und da, wenn es okay ist, würde ich mal einen kurzen Schwenk machen, wo dann so einige Sachen, die ich gerade mache, so merke, die verknüpfen sich gerade gut. Ich arbeite nämlich seit Corona, seit 2021 mit einer Max-Planck-Professorin zusammen. Die hat damals Achtsamkeitstrainer gesucht für ihre Forschung, Empathie- und Mitgefühl-Forschung und dann da Trainer dafür gesucht. Und die arbeitet in ihrer Forschung eben mit diesen drei verschiedenen Motivationen. Also wir haben als Menschen ganz viele Motivationssysteme, aber drei wichtige Kategorien sind so dieses Belohnungssystem. Höher, weiter, schneller, Macht, wobei Macht ja nicht pauschal schlecht ist. Wenn keiner was macht, ne, dann ist es auch doof. Von daher Macht richtig eingesetzt, ist natürlich super. Also von daher Belohnungssystem, dann das Bedrohungssystem. Also gut, dass wir das haben, sonst wären wir alle schon auf dem Zebrastreifen überfahren worden oder sowas. Und dann das Dritte, und das kommt also von daher Bedrohung und Belohnung. Das sind eigentlich die, die in der Wirtschaft und in der Gesellschaft viel bedient werden. Aber das Dritte, das kommt häufig zu kurz, nämlich das Care-System. Also dieses Zusammengehörigkeit, Affiliation, Dankbarkeit, Mitgefühl, füreinander sorgen. Und das ist eben ein ganz starkes Motivationssystem bei uns Menschen. Und also in Unternehmen, die eben kein Gemeinwohl leben, wird das unterversorgt. Und dann hat man solche Statistiken wie, sieht man ja häufig, wer macht das nochmal, ich komme gerade nicht drauf, irgendwie so eine HR-Beratung, dass 70% der Mitarbeitenden schon innerlich gekündigt hätten. Ja klar, weil die nur auf Belohnung und Bedrohung adressiert werden und Dopamin baut sich ganz schnell wieder ab, dieses Belohnungshormon. Also die Gehaltserhöhung ist nach 2 Wochen normal und dann brauche ich die nächste Gehaltserhöhung, bin ich also permanent im Loop drin. Also Belohnung, Bedrohungssystem und dass wir als Menschen eben natürlich auch dieses andere Wichtige, also das Care-System, das Fürsorgesystem haben, wo es um Miteinander geht, wo es sich um andere kümmern geht. Und Maureen, das ist ja das, was du beschrieben hast, wenn man das lebt und du sagst ja, ihr habt schon vorher, also ihr wusstet nicht, dass es die Gemeinwohlökonomie gibt, ist ja auch fein, finde ich. Also von mir aus, ich wäre auch fein damit, wenn die Wirtschaft das lebt, ohne dass jemand weiß, was Gemeinwohlökonomie ist. Ne? Also da geht es mir jetzt, also ich glaube, da geht es auch dem Christian Felber nicht darum zu claimen, ich hatte aber als Erster die Idee oder sowas, sondern einfach, dass es passiert, weil dann geht es uns Menschen gut. Und am Ende des Tages, dann kommen wir in Kooperationsmodus, wenn wir in diesem Care-System sind. Und dann kommen, wie durch Zufall, weil es uns einfach so gut geht, bessere Ergebnisse raus. Das Wuppertal-Institut, und die haben wir jetzt da dieses Jahr, die Lisa Kolde, forscht dazu, was so Resilienzfaktoren für KMUs sind. Und der hat gesagt, die ist auf uns zugekommen. Letztes Jahr hat ihr Kollege einen Vortrag jetzt beim Summit gehalten, da meinte sie, sie hätte eben jetzt geforscht zu Resilienzfaktoren KMU und sich gewundert, oh, die sehen ja genauso aus wie die Gemeinwohlökonomie-Indikatoren, die im Bericht abgefragt werden. Also von daher, und das erklärt vielleicht auch, Maureen, du sagst, ihr hattet Glück, gehört natürlich immer im Leben dazu, aber gemeinwohlorientiert zu arbeiten und zu wirtschaften und miteinander zusammenzuarbeiten, scheint offensichtlich auch, das wird die Lisa uns dann erklären beim Summit, eben auch auf die Resilienz einzuzahlen, also auf die unternehmerische Resilienz.
Wer übrigens jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern Lust auf das Summit hat, den Link dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Genauso, wer mal bei Oberkleinmann vorbeigucken möchte, um dort ein Schnitzel aus was auch immer, vom vegetarisch über vegan bis zu ja, aus artgerechter Tierhaltung, Schwein und Kalb, glaube ich, ne? Probieren richtig möchte mit anderen leckeren Sachen. Dazu einige Dinge auch aus der Region. Jetzt habt ihr, glaube ich, auch Spargel aus der Region. Also ja, lohnt sich ja auch. Deutschland ist ja das Spargelland. Gibt ja dann auch kein anderes Thema mehr. Auch da findet ihr natürlich dann die Links zu in den Shownotes, sodass ihr euch da informieren könnt, hingehen könnt. Und wie gesagt, der Weg nach Köln im Juni lohnt sich. Aber mir ist noch eins aufgefallen, Maureen, mal ganz unabhängig von dem, was Oliver gerade alles Tolles da gesagt hat. Ihr habt ja bei euch auch noch den klassischen Sparverein. Ne? Der ist ja eigentlich schon so eine Tradition, aber in vielen Gaststätten auch schon wieder so ein bisschen verschwunden. Was mir daran aufgefallen ist, das ist ja im Grunde auch eine gelebte Gemeinwohlidee. Ne? Menschen sparen gemeinsam, kommen zusammen, vertrauen sich. Siehst du da eine Verbindung zu der GWÖ-Philosophie oder ist das einfach nur so eine schöne Tradition?
Nein, absolut. Das passt einfach so eine wunderbar Hand in Hand zusammen. Genau wie du sagst, also unsere Sparkästchenmitglieder sind liebgewonnene Gesichter, die wir natürlich häufiger sehen, weil sie regelmäßig sparen bei uns. Das wird eingezahlt auf ein großes Konto. Es wird dann kurz vor Weihnachten wird das abgeholt unter großer Aufregung. Und dann werden die Geldtüten gepackt und man bekommt es dann halt zurück. Die Zinsen, die wir da erhalten, sie sind wirklich marginal. Davon kaufen wir dann Tombola-Geschenke. Es wird aber auch noch so zwischenfinanziert durch Losverkauf. Und Sparkästchen Weihnachtsfeier ist die schönste Feier im ganzen Jahr bei uns in der Kneipe. Es gibt ein Riesenmenü und es wird gesungen. Und das Motto ist Licht und Leben, Liebe. Und das schöpfen wir voll aus und das ist herrlich. Also es ist passt einfach, man würde irgendwie Arsch auf Eimer zusammen mit der GWÖ sowas. Das ist genau das, was das Ganze so beschreibt.
Ich wusste gar nicht, dass ihr das habt. Und ich muss gestehen, als ich diese Sparkästin, also früher mal in Kneipen gesehen habe, ich kann mich noch erinnern, 18, ich bin in Rösrath groß geworden, das Bierhaus hatte auch sowas. Ich dachte, was ist das für ein spießiges Ding? Irgendwie. Also, und dann hat mir das aber mal, ist gar nicht lange her, vor 2 Jahren irgendjemand erklärt, dass er in so einen Sparverein eingetreten ist, was das für eine schöne Community wäre und was da für schöne, da dachte ich so, oh, ist großartig. Von daher, Maureen, ich wusste das gar nicht, weiß nicht, werden die vererbt, diese Kästchen, oder man sich auf eine Marktliste setzen, aber machen wir woanders irgendwie.
Genau, jetzt hast du schon ein neues Mitglied. Oliver kommt dann demnächst mit dazu.
Ich glaube, das Problem, mal so einen zu ergattern irgendwie bei den Attraktiven. Ja. Also
ist, man muss ein bisschen anstehen.
Ja, gibt es da eine feste Anzahl und darüber gibt es nichts?
Nee, genau. Wir haben 77 Kästchen
77,
und die sind alle vergeben. Und ja, genau. Man muss lange warten, bis dann eins frei wird. Das ist schon so. Aber es passiert immer mal wieder was. Und
es gibt doch gerade so
Überlegung, auf 111 zu gehen. Also so.
Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so gut wie keine Sparkästchen mehr. Das ist gar nicht so easy peasy.
Kann man die nicht selber bauen lassen beim Schreiner?
Könnte man auch, ja, das könnte man auch. Aber das ist ja in unserem Fall ist so ein Metallkästchen und es ist dann von der Sparkasse auch abgenommen.
Ah, okay. Ganz offiziell alles. Ja, es gibt ja gerade so einen Film, glaube ich, im Kino ganz neu, wo ein Erbe im unteren Bereich sich so langsam hochkillt, damit er als alleiniger, vielleicht können wir das mal, nee, lassen wir lieber nicht das.
Ein komischer Farbe.
Ja, genau. Das passt jetzt nicht zur Gemeinwohlökonomie.
Bisschen
nicht
Gewalt
in der letzten Kreuzung irgendwie.
Kommen wir lieber zu was anderem. Gibt es eigentlich so einen Moment, Maureen, jetzt aus den letzten Jahren, auf den du so besonders stolz bist, wo du gemerkt hast, wow, das ist hier bei uns wirklich mehr als in Anführungsstrichen nur eine Gaststätte?
Also das gibt es tatsächlich immer wieder. Also wie gesagt, ein Moment war sicherlich der in der Corona-Zeit. Da gab es viele Momente, wo die Unterstützung einfach immer wieder spürbar war und so groß war. Wir hatten 2023, haben wir unser 20-Jähriges gefeiert und hatten dann eingeladen zu einer Party, waren so ein bisschen unglücklich, weil damals das Gebäude eingerüstet war, wie jetzt gerade aktuell auch wieder. Und deswegen konnten wir dann den Außenbereich nicht so nutzen, wie wir das eigentlich geplant haben und da haben die Gäste sozusagen die haben dann sich selbst organisiert untereinander, auch initiiert von einem Stammgast über das Sparkästchen, haben sie irgendwie das geschafft, dass das so wirkliche Kreise gezogen hat. Und es sind sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Gäste, waren dann mit grünen Luftballons vor der Gaststätte. Als wir dann eröffnet haben, wir haben so ein Rolltor, das fährt dann hoch, dann standen die alle mit diesen Ballons da und haben halt ein selbstverfasstes, gedichtetes Lied gesungen für uns, was sie dann online und per WhatsApp und ich weiß nicht, was alles weitergeleitet hatten. Und jeder musste das für sich einüben. Und dann haben die das da quasi premieremäßig das erste Mal gemeinsam gesungen. Ganz viele Leute, die sich ja untereinander auch gar nicht wirklich kannten. Und das war Wahnsinn. Also Wahnsinn, wirklich, das so zu erleben. Und dann natürlich auch Paula Kleinmann, also die Namensgeberin der Gaststätte, unsere Vorgängerin mit ihrer Familie, die eigentlich auch schon so gearbeitet hat und so gewirtschaftet hat und die mit Sicherheit ein großer Fan von der GWÖ wäre. Auch mit der haben wir auch so viel Spaß gehabt. Die stand da mit weit über 80 auf der Leiter Karneval und hat da in ihren ganzen Röcken schwankend die Nobelrede gehalten. Und die hat ja auch schon den Studenten die Blutwurst geschenkt draußen vor der Tür oder hat halt auch, als die Mensa geschlossen war, Mittagessen gekocht. Und hat die einfach da alle verköstigt. Also die wäre niemals, wäre man da weggegangen, ohne was von ihr zu bekommen, wenn es einem nicht gut gegangen wäre.
Ja.
Das sind alles so, also es gibt wirklich viele sehr schöne Momente einfach. Wir haben sehr viel Kontakt halt. Ne? Wir haben sehr, sehr viel Kontakt. Und es menschelt manchmal auch sehr, manchmal auch zu sehr. Dann ist man schon mal ein bisschen genervt davon. Ne? Da gibt ja auch schon Probleme zwischendurch, aber ist schon auch immer wieder sehr berührend, was Menschen sich so einfallen lassen.
Also Gemeinschaft, ja, also da kommt ja auch so ein anderes schönes Wort rein, Selbstwirksamkeit. Ne? Man kann was erreichen, indem man sich wirklich zusammenschließt und Ideen umsetzt. Finde ich wirklich großartig. Und übrigens Paula Kleimann, die ja eigentlich die Mitgründerin ganz früher war, ist auch die Namensgeberin mittlerweile. Ne? Früher hieß das ja meines Wissens zum Goldenen Krug, meine ich jetzt
genau.
Gelesen. Ne?
Ja, genau. Ja, das haben ihre Enkel ihr zuliebe bei Oma Kleinmann umbenannt. Das war ihr damals gar nicht so recht, war ihr, glaube ich, ein bisschen peinlich. Aber später hat es uns dann auch doch ganz gut ausgeschüttet und gelebt.
Ja, sehr schön.
Super.
Ja, noch eine Frage, vielleicht nacheinander. Was wünscht ihr euch beide für die GWÖ-Bewegung, also für die Gemeinwohlökonomie? Was muss passieren, dass das noch weiter in die Unternehmen reinkommt und so, ja, vielleicht doch so etwas aus der Nische rauskommt und breiter bekannt wird? Vielleicht Maureen zuerst.
Ja, was würde ich mir da wünschen? ich glaube wirklich daran, dass das seine Kreise ziehen wird. Und ich sehe halt auch bei unserem jüngeren Publikum und auch bei den jüngeren Mitarbeitenden, dass das Themen sind, die von großem Interesse sind, die weitergetragen wird. Und auch wenn es jetzt in der Politik immer wieder so Einknicke gibt, sowohl im In- als auch Ausland, wo man sich fragt, oh mein Gott, wo soll das hingehen? Merke ich doch bei den jungen Leuten echt, dass die das total umtreiben. Dass ganz viele Dinge, die für uns ganz besonders sind, sind für die total selbstverständlich. Und ich baue darauf, dass die sehr straight auch Dinge einfordern werden von uns und unserer Umgebung. Und dass das dadurch wachsen wird und weitere Kreise zieht. Da bin ich trotz aller Einschläge positiv.
Das ist schön. Finde ich gut. Das gefällt mir. Oliver, was sagst du dazu?
Die Gemeinwohlökonomie hat ja drei Stoßrichtungen. Zum einen, also Ökonomie, wobei aus dem Griechischen kommt, ist Ökonomie ja eigentlich, wo das Geld dafür da ist, den Menschen zu helfen, so als Schmiermittel in der Wirtschaft. Und da gibt es nämlich den anderen, wie heißt das, hat einen anderen Namen, wo der Geld Selbstzweck ist. Und wir erleben ja heute häufig, dass Geld Selbstzweck ist. Ich meine, wenn man sieht, dass die Finanzwirtschaft x-fachen Volumen der Realwirtschaft hat. Also genau, aber von daher ist natürlich ein Fokus, die Unternehmen. Und da, jetzt denke ich mal so richtig Wunschdenken nach dem Motto, dass irgendwann, wenn man zu so einem Business-Event kommt, Change-Kongress vom Handelsblatt in Düsseldorf oder so, und sich vorstellt und dann, ja, ich bin vom Firma XY. Oh, ihr Armen, jetzt seid noch nicht Gemeinwohl bilanziert. Ne? Also ihr arbeitet auch und lebt noch nicht irgendwie. Das würde ich mir so in Richtung Wirtschaft wünschen, dass also Gemeinwohlökonomie das Normale ist und also quasi umgedreht wie heute ist. Heute sind die Gemeinwohlunternehmen so die visionären Sonderlinge und dass es eigentlich genau umgekehrt sind, dass die nicht Gemeinwohlökonomie machen, die Sonderlinge sind. Aber nicht die visionären Sonderlinge, sondern die eher rückständigen Sonderlinge.
So, fällt mir gerade diese Werbung bei Burger King ein, ne, wo da einer so einen Doppelwopper bestellt und der Mann hinterm Tresen fragt, wollen Sie normal oder mit Fleisch? Das wäre ja dann genau sowas, ne?
Ich hatte das letztens und in der Tat, ich bin ja so ein bisschen migriert zum häufiger auch Hafermilch und sonst was. Und da war ich hier im Osho Uta in Köln und bestellt ein Cappuccino und sie so, welche Milch? Ich so, normale. Und dann fragt nämlich die Bedienung, das fand ich so eine coole Frage, was ist für dich normale Milch?
Ja.
Oder was für dich normal? Und da ich so, ertappt. Also das wäre ja bezogen auf die Wirtschaft, so mein Wunsch, meine Vision. Und dann hat die Gemeinwohlökonomie noch zwei weitere, die Wirtschaft unterstützende Stoßrichtungen, nämlich einmal die Politik, weil klar, Politik setzt totale viele Rahmenbedingungen für Wirtschaft. Und da wäre mein Wunsch und meine Hoffnung und meine Vision, dass es in allen Wahlprogrammen drinsteht und auch in allen Koalitionsverträgen. Dass es im Endeffekt Gesetze, Steuergesetze, Förderrichtlinien und Ähnliches in Richtung Gemeinwohlwirtschaften gibt. Auch bei Vergaberichtlinien oder bei öffentlichen Vergaben und sowas. Gemeinwohlunternehmen haben nun mal extra Punkte dann irgendwie, weil die tun ja eh schon was fürs Gemeinwohl. Das haben sie ja schon belegt durch ihre Berichtslegung. Also das wäre so auf der politischen Ebene. Und dann gibt es noch die dritte Stoßrichtung Bildung, so eine Gemeinwohlökonomie. Braucht natürlich Manager und Teams und Mitarbeitende, die nicht, also Ich meine, höher, weiter, schneller kennen schadet nicht, weil wir Menschen sind zum Teil natürlich auch wettbewerbsorientiert. Ist eins unserer Motivationssysteme. Gleichzeitig aber auch eben dieses andere kennen. Also Gemeinwohlökonomie, dass das ein Standard in allen Lehrplänen an der Uni ist, in BWL, VWL und Pipapo. Das ist einfach ganz normal, ist, dass jeder sagt, ja klar, hatte ich Gemeinwohlökonomie im Studium, wenn ich einen BWL-Abschluss habe. Also das würde ich mir wünschen. Und ja, auch das eigentlich schon in der Schule, ne, die Kids das mitbekommen. Wir brauchen eh irgendwie anderen Schulstoff als das, was da heute gelehrt wird. Und da ist wer Gemeinwohlökonomie 1. Genau. Ich höre jetzt auf, mir würden dann noch, also für den Lehrplan hätte ich noch einige Ideen und einiges könnte raus. Ich glaube, man braucht keine Kurvendiskussion. Also ich für Maschinenbau brauche natürlich, aber so viele Menschen studieren nicht Maschinenbau. Und ich glaube, Maureen, hast du noch mal Kurvendiskussionen gemacht in deinem Leben?
Niemals wieder.
Ja, und aber das ist ja in der Schule bis zum Erbrechen und
jetzt mit meiner Tochter wieder.
Ja, siehst du, dafür brauchst du, um deinen Kindern einen Markt überzugeben. Aber wenn die es nicht brauchen, dann brauchen wir es vielleicht lebenslang gar nicht mehr. Also außer also
meine Tochter wird das hundertprozentig unterschreiben.
Ja, ja.
Dass man das nicht braucht.
Da habe ich so eine Postkarte irgendwie zu dem, nach dem Motto, Mathe löst auch deine Probleme mal selber und frag nicht immer mich, ich weiß gar nicht.
Ja. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, das finde ich auch, dass so etwas viel stärker in die Lehrpläne reinkommt, weil es auch wichtig ist und natürlich sowieso in BWL-Studiengängen sollte das definitiv ein Muss sein. Und weil das sinnvoll ist, sind wir jetzt auch tatsächlich beim Sinnstift. Den habt ihr ja bekommen oder ihr bekommt ihn noch, je nachdem wie langsam die Post jetzt unterwegs war. Das ist aber ein Bleistift, der am Ende eine kleine Samenkapsel hat und die kann man entweder schon vorher, indem man es aufmacht oder wartet, bis man den weggeschrieben hat, einpflanzen, schön gießen, da sollten Vergissmeinnicht rauskommen. Und dazu gibt es an euch beide diesmal eine Frage.
Der Sinnstift.
Meine Frage an euch, welcher Wert ist euch eigentlich besonders wichtig? Jetzt mal abgesehen von Nachhaltigkeit, welcher Wert ist euch besonders wichtig, bei dem ihr auch so keinen Kompromiss eingehen würdet? Wer als Erster überlegt hat, kann dann zuerst antworten.
Zusammenhalt.
Ja, das passt sehr gut nach dem, was du so beschrieben hast. Also fast wie sagtest du, Arsch auf Eimer. Ne?
Ja, nein, Zusammenhalt. Also wir sind ja vier Menschen, die wir das gemeinsam machen. Ja. Dann kommt das Team, dann kommen die Gäste. Und das ist auch das, was ich bei der Gemeinwohl Ökonomie und auch in der Gemeinschaft der gemeinwohlbilanzierten oder interessierten Menschen, das entsteht Zusammenhalt und das ist, finde ich, für mich sehr wertvoll, ja.
Sehr schön.
Mir kam das auch erst in den Sinn, ich will jetzt aber nicht so nachplappern und jetzt, während ich Maureen zugehört habe, ist noch ein weiterer bei mir aufgestiegen, der mir in der Tat auch sehr wichtig ist, nämlich Wirksamkeit beziehungsweise Selbstwirksamkeit. Also und das mag ich halt auch in der Gemeinwohlökonomie, man kann was schaffen und man sieht die Ergebnisse und es ist ja auch ein Resilienzfaktor, ne? Also dieses, was bringt uns so in die innere Isolation und in Burnout, Depression, sonst was, wenn wir uns nicht mehr als selbstwirksam erleben und von daher Wirksamkeit finde ich total wichtig. Also natürlich muss man sich konzeptionell austauschen, aber irgendwann ist auch genug ausgetauscht, dann muss man einfach mal machen, ausprobieren und auch mal einen Fehler machen und dann feststellen, okay, das war jetzt nur halb der richtige Weg oder vielleicht ein Irrweg und dann, was lerne ich daraus und wie gehe ich jetzt weiter und mache die nächste Erfahrung. Also Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit.
Sehr gut. Also ich bin schon froh, dass du jetzt gerade nicht gesagt hast, ich schließe mich den Worten meiner Vorrednerin an. Dann haben wir noch die drei Schnellfragen zum Abschluss. Die muss ich diesmal aufteilen. Das heißt, jeder kriegt eine und dann gibt es noch eine, die ihr wieder beide beantwortet. Fangen wir wieder mit Maureen an. Maureen, wie sind eigentlich so deine Beziehungen zu Pferden?
Ach, das ist eine schöne Frage. Hast du eine Stunde Zeit jetzt?
Hängen wir noch eine dran.
Ja, meine Tochter geht schon seit vielen Jahren reiten, auf Ponyhöfen und in unterschiedlichen Örtlichkeiten und ich habe die viel dorthin gefahren und bin jetzt vor 2 Jahren dadurch selber dazu gekommen und dank auch einem lieben Freund, der so nett und uns sein Pferd zur Verfügung stellt. Und da ist jetzt auch noch eine Freundin dazugekommen, die uns Unterricht gibt und auch die uns auf ihren Pferden reiten lässt. Und es ist ein unglaublich fantastisches neues Hobby mit diesen Lebewesen, die ja wirklich fantastisch sind. Herausfordernd, weil ich schon auch immer ein bisschen Angst habe, das nicht immer so ganz einschätzen kann. Und es ist super schön, was man so zurückbekommt. Auch da ja, das ist wirklich fantastisch. Also muss ich sagen, ich bin den Pferden sehr zugetan und sehr interessiert, wie die leben, wie die funktionieren, wie die sind, und erlebe das jede Woche, leider immer nur einmal die Woche. Den Termin leben wir hin, und jedes Mal kommt was Neues dabei
raus. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn, ne, nachdem du schon die Vögel eingeladen hast, die Katze war auch schon da, wenn da noch so im Hintergrund so ein Pferd plötzlich über die Schulter geguckt hätte.
Ach, das wäre herrlich. Das ist mein Ziel.
Super, dann machen wir das. Sobald das klappt, machen wir noch einen weiteren Podcast.
Gerne.
Dann die Frage an dich, Oliver. Hilft eigentlich die Erfahrung als Führungskräftecoach mit Schwerpunkt so Empathie, Mitgefühl bei der Erziehung von 3 Kindern?
Das ist eine gemeine Frage irgendwie. Auf gewisse Art und Weise schon. Und gleichzeitig, ich meine, desto enger und näher einem Menschen sind, desto mehr wird man natürlich in seinen tiefsten Mustern irgendwie bewegt. Und was einem dann vielleicht bei der Arbeit mit dem gewissen auch Abstand zu den Menschen, und man hat natürlich auch nur mit Erwachsenen, ausgewachsenen Menschen zu tun, besser gelingt, ist dann teilweise herausfordernd und schwierig mit den eigenen Kindern, weil mir dann doch so durch den Kopf geht, das kann man nicht machen, das darf man nicht. Und dann so, stopp, Oliver, noch mal einen Schritt zurück. Und also hilfreich ist es definitiv, aber es bringt mich auch immer wieder in die Demut, dass das nicht automatisch heißt, dass das alles super gut klappt oder sowas. Also dass ich dann überall immer das Patientrezept, was ich kenne, auch in der Lage bin zu praktizieren.
Kommt dann manchmal so von den Kindern, oh Papa, komm, jetzt hören wir mit diesem Führungsquatsch auf, oder ist das nicht so?
Also dann vielleicht so eine kleine Anekdote aus der ESO-Ecke eher. Oder was? Ich habe meine Ausbildung zum heilsamen Singen gemacht. Und dann habe ich so ein Lied gesungen, wenn ich singe, werde ich still. Und dann meinte mein jüngster Sohn so ganz lapidar, launisch, so im Hintergrund, ja, dann werd doch still.
Da kommt schon mal Frust durch, oder?
Ja, ja. Nee, ich finde das eigentlich, ich mag so Schlagfertigkeit auch. Ganz natürlich auch ein bisschen frech. Aber auf der anderen Seite fand ich ganz cool irgendwie, dass er den rausgehauen hat irgendwie. Und ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen irgendwie, dass er sich das getraut hat zu sagen und nicht dachte, dem Papa kann man nicht auch mal einen Spruch reinhauen oder sowas.
Ja, sehr gut.
Von daher.
Ja, dann zum Schluss die Frage an euch beide. Könnt ihr wieder antworten, wie es gerade passt? Ist immer so meine Lieblingsfrage, weil da lerne ich immer ganz viel, da nehme ich immer viel mit. Welches Buch lest ihr denn so gerade? Oder was würdet ihr uns als Buch empfehlen, was wir dringend mal lesen sollten?
Ich kann ja mal welches ich lese, wobei ich höre einige, und eins lese ich aber gerade. Welches ich lese, ist Oberammergau. Da geht's. Meine Eltern waren letztens bei den, was sind das hier, diese, die Jesus-Leiden-Geschichte, ne, vor Ostern. Da waren die
Passionsspiele.
Passionsspiele, genau. Das ja. Wort finden wir gerade. Genau, erzählten davon, und dann habe ich in der Buchhandlung letztens das Buch Oberammergau liegen sehen, und da geht es darum, wie eben im Dreißigjährigen Krieg und nach einer Pestwelle dann eben die Oberammergauer nach dem Motto Gott versprechen, wenn die Pest jetzt aufhört, dass sie dann die auch aufführen, und das ist total schön geschrieben und ich finde es ganz spannend. Es ist also, ja, genau. Das lese ich gerne abends zum Einschaffen. Wäre jetzt aber im Sinne von, das ist das Buch, was du gelesen haben musst, um die Welt besser zu verstehen. Jetzt glaube ich nicht, dass da würde ich, also weil da fallen mir so viele ein, da könnte ich gar nicht priorisieren. Also ich in der Tat, da würde ich sagen, das von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, kann ich schon ans Herz legen. Also das finde ich echt gut. Die ersten 70 Seiten, danach wird ja auch sehr technisch, wie Bürgerkonvente aussehen sollten und wie das Steuersystem umgebaut werden muss. Was mich aber damals überzeugt hat, ich dachte, das ist nicht nur so ein High-Level-Gesülze, sondern geht auch ins Detail. Genau, wer das Detail nicht mag, für den sind die ersten 70 Seiten trotzdem schön, und wer Details mag, der kann auch bis Seite 200 dann lesen. Genau.
Und die Oberammergauer haben ja auch irgendwie tatsächlich recht gehabt, ne? Also ich habe in den letzten Jahren nicht mehr gehört, dass es da eine Pest gegeben hat. Also insofern scheint es ja zu klappen.
Das hat ihnen echt geholfen, ja, genau.
Ja, gut, das nur nebenbei.
Ja, ja.
Maureen, hast du auch noch einen Tipp für uns?
Ja, es ist ein gutes Ding. Also ich versuche seit längerer Zeit wieder anzufangen zu lesen. Ich habe früher so viel gelesen und in letzter Zeit habe ich irgendwie selten die Muße dazu. Ich habe einen Riesenhaufen Bücher auf meinem Nachttisch liegen. Ich habe jetzt ein Buch da liegen, Die neue Gastlichkeit, hat mein Bruder uns mitgebracht. Sagt, da sollen wir reingucken, habe ich noch nicht gemacht. Dann habe ich jetzt 2 Romane da liegen von Elizabeth George. Tatsächlich so ein Krimi-Roman, so zum Einschlafen, wo ich nicht vorwärts komme. Meine Tochter macht sich schon lustig darüber, weil die dieses Buch begleitet uns jetzt schon durch mehrere Urlaube hindurch.
Okay.
Ich habe immer gelesen. Und ich habe mir Own Meanie nochmal rausgeholt von John Irving, das fand ich ganz lustig, weil wir hatten jetzt so ein extremes Erlebnis. Wir sind tatsächlich nochmal geflogen, meine Schwägerin und ich, und sind dann vom Blitz getroffen worden.
Ui.
Während des Fluges. Und Irving hat ja auch immer so witzig geschrieben, die Eltern sind extra getrennt voneinander geflogen und beide abgestürzt. Irgendwie so, hat also nichts genützt. Und dieser Witz, der war mir dann, ist mir dann nochmal so in den Kopf gekommen. Da habe ich gedacht, muss ich mir nochmal vornehmen. Das habe ich früher sehr geliebt, das Buch. Und das wäre schön, wenn ich alle Bücher, die ich auf meinem Nachttisch habe, jetzt bald mal angehen könnte. Dann
das kann
einiges
ich sehr,
gut in meinem Leben wieder.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir wachsen die Stapel leider auch. Man kommt da nicht so wie dazu, wie man es gerne hätte. Ne?
Ja, ja.
Ja, aber gut, trotzdem, zwei Tipps waren dabei. Und das mit der neuen Gastlichkeit, glaube ich, das braucht ihr gar nicht. Würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, ihr seid so gut aufgestellt mit euren Stammgästen und Kunden und wie ihr das macht. Das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Finde ich großartig. Ja, und vielen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste, Lara Maureen-Wolf, Gastronomin mit Leib und Seele und Mitgeschäftsführerin der Kölner Gaststätte bei Oma Kleinmann, die heute Katze und Vögel mitgebracht hat. Vielen Dank dafür. Und Oliver Kirchhoff, Vorstand der GWÖ Rheinland e.V. und dazu Führungskräftecoach und Berater. Und alle Links zu den beiden und zu Oma Kleinmann und zu Oliver und zu dem GWÖ Summit im Juni, wozu ihr herzlich eingeladen seid, findet ihr natürlich unten in den Shownotes, sodass ihr euch informieren könnt oder euch eben auch mal einen Platz bei Oma Kleinmann reserviert, um eins dieser sensationellen Schnitzel dort zu probieren. Sei es ganz klassisch aus Fleisch, aus artgerechter Tierhaltung oder aber vegetarisch oder vegan. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Meine Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Ich bin selbst auch begeistert von der Gemeinwohlökonomie, bin dort Mitglied. Und weil ich denke, dort versammeln sich wirklich die Unternehmen, die man unter sinnstiftendes Unternehmertum einfach fassen kann. Das ist ja auch das, weswegen es diesen Podcast gibt. Ich möchte gute Beispiele vorstellen, dass es funktioniert. Wir haben heute wieder eins gehört, was hervorragend funktioniert, was sogar eigentlich aus einer krisengeschüttelten Branche kommt, der Gastronomie, wo über ein Viertel der Unternehmen in den letzten Jahren zumachen mussten aufgrund von Krisen, aufgrund von Corona, aufgrund der Ukraine-Krise auch, die immer wieder neue Probleme haben. Da haben wir heute gar nicht drüber geredet. Ich glaube, hätten wir auch noch drüber sprechen können. Jetzt wieder Energiepreise wirken sicher auch auf die Gastronomie aus. Und das macht ja dieser Branche das Leben nicht gerade leicht. Und trotzdem haben wir hier eine Unternehmerin gehört, die einen tollen Weg eingeschlagen sind, auch aus Überzeugung und Verantwortung übernehmen. Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Menschen. Und das ist das, was sinnstiftendes Unternehmertum hier ausmacht. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir wie immer Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden Gästen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an euch, Maureen und Oliver, für das tolle und inspirierende Gespräch und den Einblick in die Gemeinwohlökonomie.
Dankeschön.
Ja, und da ist ja, das ist nochmal zur Verabschiedung die Katze.
Zum Abspann wieder. Wie heißt die, Maureen?
Das ist die Miezi. Miezi Black heißt
sie. Miezi, okay, sehr schön. Die Miezi hat sich jetzt auch verabschiedet. Ja, Jürgen, herzlichen Dank, dass wir hier bei dir sein durften. Und genau, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die sympathische und gute Gesprächsführung. Und bis die Tage.
Ja, bis zum Summit
Vielen Dank,
wahrscheinlich.
Ja. Sehr gerne. Das wäre schön.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.